Hallo und herzlich willkommen an alle unsere Hörerinnen und Hörer da draußen zu unserer 11. Episode vom GFA-Podcast. Ich habe wie immer die große Freude, mit meinem kongenialen Partner Christian hier für euch die Themen rund um die NFL zu besprechen. Ich grüße dich, Christian.
Ja, hi Felix. Hallo, liebe Zuhörer.
Hi. Wie geht's dir? Alles gut soweit?
Ja, alles okay soweit.
Schön.
Das Wetter so ein bisschen zu wünschen übrig lässt, aber das liegt ja außerhalb unserer Macht.
Das stimmt. Was aber wir beeinflussen können, das sind zum Beispiel Fragen zu beantworten. Und das will ich jetzt hier am Anfang direkt mal kurz machen. Und zwar haben wir so über den Laufe der letzten Episoden immer mal wieder auch die Frage bekommen von Leuten, die uns hören, wie wir das eigentlich so machen. Ob wir zusammensitzen und das Ganze aufnehmen, den Podcast, warum wir nicht mal das live machen und was überhaupt unser Name bedeutet, also GFA. Wir sagen immer hier beim GFA-Podcast und da kam die Frage auf, was heißt es? Ja, um das direkt mal zu beantworten, wir sitzen leider nicht zusammen. Aufgrund verschiedener Gründe ist Christian in Münster und ich sitze hier in Berlin. Und deswegen, können wir uns leider auch nicht sozusagen face-to-face sehen und das Ganze zusammen direkt aufnehmen.
Ja, das wäre für als Pendelstrecke für einen Podcast ist das dann doch ein bisschen sehr arg weit, ne?
Genau, also bevor nicht irgendwie irgendwann ein großes Investment in unser Podcast-Projekt kommt, bis dahin können wir das erstmal nicht machen, dass wir uns jederzeit zu jeder Folge treffen. Aber wir haben das ganz gut, denke ich mal, oder hoffe ich auch, gelöst mit der entsprechenden Technik, dass wir uns eben über die Strecke hinweg von Münster nach Berlin zusammenfinden und dann den Podcast aufnehmen. Das ist auch so ein bisschen der Grund, warum wir es bis jetzt noch nicht live machen, das Ganze. Das ist auf jeden Fall auch in unseren Köpfen drin, dass wir das auch gerne machen würden oder wollen in Zukunft. Aber zunächst war es jetzt erstmal einfach auch aufgrund der Entfernung für uns leichter, das Ganze so zu starten.
Ja, auf jeden Fall.
Und ja, vielleicht, Christian, du vielleicht kurze Erklärung, was bedeutet GFA? Was ist unser Name?
Ja, GFA bedeutet schlichtweg eigentlich nur German Football Analysts. Analyst, das hört sich auf Deutsch immer so hochgestochen an, finde ich. Also es war zumindest mal so meine Auffassung davon, als ich das erstmal ausgesetzt wurde. Aber in Amerika ist es wohl so, dass da sich die meisten Leute, also auch Journalisten, Analysten, das ist ja nicht ganz so ein hochgestochenes Wort, sodass ich das dann irgendwann auch in meinen Sprachgebrauch irgendwie so eingeführt habe und dann dementsprechend kam dann irgendwann auf die Idee, als wir dann nach einer guten Abkürzung gesucht haben, die dann natürlich dementsprechend auch bei Twitter und so weiter mal frei war, ne?
Ja, das stimmt. Aber ich meine, im Grunde genommen ist es auch so ein bisschen, der Name ist Programm.
Ja,
das stimmt. Weil wir sind so ein bisschen so von den Fans natürlich auch schon so ein bisschen zu den Analyst gereift, würde ich jetzt mal sagen, ohne es zu sehr zu übertreiben, weil wir mögen den Sport, wir gucken das gerne, wir beschäftigen uns tagtäglich gerne damit und sind jetzt über diesen klassischen Fanstatus so ein bisschen hinaus, dass wir eben auch das Ganze versuchen zu analysieren, für euch aufzubereiten und eben auch zu hinterfragen, ne? Was ihr bestimmt auch in der einen oder anderen Folge mal gehört habt, dass wir nicht alles so rosig sehen, sondern versuchen das Ganze ganz nüchtern auch zu analysieren, von daher. Ich denke, der Name passt. Hast du gut ausgesucht, Christian. Das war nämlich Christians Idee, muss man vielleicht auch dazu sagen.
Ja, aber ich meine, wir haben ja viele Sachen in den Raum geschmissen und am Ende sind wir da.
Ja, also für alle, die selber so ein Projekt auch machen oder das vorhaben, der Name, das ist wirklich das Schwerste am Anfang. Deswegen, also wenn ihr irgendwie Fragen habt oder auch vielleicht mal wissen wollt, wie wir das zum Beispiel machen, wenn ihr selber einen Podcast machen wollt oder ein Projekt starten wollt oder generell Fragen zu all unseren Themen, nochmal kurz die Info bei Twitter, gfa-pod ist der Twitter-Handle, das gleiche bei Facebook und unsere Homepage gfapod.blog. Da könnt ihr dann Anregungen, Fragen oder was auch immer ihr loswerden wollt an uns posten, schreiben, senden.
Ja. Immer her damit.
Immer her damit, genau. Was machen wir heute, Christian? Wir gucken auf die News der Woche. Da war doch ein bisschen mehr jetzt wieder, im Gegensatz zu den vorherigen Wochen.
Genau.
Und wollen danach noch die AFC South in unserem großen Rahmenprogramm der Vorstellung heute besprechen. Und genau, das ist der Plan. Und da würde ich sagen, starten wir direkt mal mit den News. Vielleicht die größte News-Neuigkeit, der neue Deal für Derek Carr, was ja seit Wochen im Raume stand. Der hat jetzt seinen Vertrag bekommen. Hört sich erstmal extrem an. Die 5 Jahre, 125 Millionen, bestbezahlter Spieler. Du hast eine ganz spezielle Meinung aber noch dazu.
Ja, also eine 25 Millionen im Jahr, das ist jetzt der erste Footballspieler, der die 25 Millionen pro Jahr Marke geknackt hat. Vorher war Andrew Luck dort mit, ich weiß gar nicht ganz genau, also 24,7 Millionen waren das, glaube ich, so im Schnitt pro Jahr. Mhm. Man muss das so ein bisschen immer relativieren, weil diese Quarterbacks, wenn die neue Verträge bekommen, dann werden die auch nicht unbedingt nach ihren Leistungen entsprechend bezahlt. Wenn man da einfach mal in die Geschichte zurückguckt und sieht, dass ich meine, Tom Brady, Peyton Manning sind immer so ein gutes Beispiel. Peyton Manning hat immer versucht, das meiste Geld zu verdienen, was er konnte. Der hat da immer eine relativ harte Verhandlung geführt, also auch nicht bis zum letzten Extrem. Also der hat jetzt niemals gesagt, okay, ich spiele jetzt so lange nicht, bis ich einen guten Vertrag habe. Aber er hat schon immer relativ dafür gesorgt, dass er da gut kompensiert wird. Wohingegen Tom Brady, das wird ihm auch oft nachgesagt und auch den Patriots, dass das so ein bisschen unfair ist, dass er quasi Geld auf dem Tisch liegen lässt. Tut er auch ein bisschen, aber er war auch schon mal der höchstbezahlte Spieler in der Liga. Das war auch mal für einen gewissen Zeitraum, also auch nicht komplett. Und da sieht man mal so den Unterschied, dass auch nicht unbedingt immer der beste Spieler das meiste Geld verdient. Mit Derek Carr sicherlich ein Quarterback, also nicht nur sicherlich, das hört sich so abwertend an, aber auf jeden Fall ein Quarterback der Zukunft, der jetzt aber natürlich nicht der beste Spieler in der Liga im Moment ist, was der Vertrag ja quasi sagen würde, in dem Moment immer so ein bisschen vorsichtig zu betrachten und auch vor allem die Länge über 5 Jahre auch sehr vorsichtig zu betrachten. Er hat jetzt in diesem Vertrag nur 12,5 Millionen Dollar als Signing-Bonus bekommen. Das hat zur Folge, dass er im Prinzip 2019, also nach 2 Jahren, quasi vom Team rausgeschmissen werden kann und dann nur 7,5 Millionen Dollar in Dead Money auf die Raiders zukommt, was sehr wenig ist. Also auch die typische Vertragsstruktur von den Raiders, die machen das in der Regel schon so, dass die da nicht so viel rumspielen mit den Verträgen und das relativ straight halten. Aber das ist schon besonders bei so einem Vertrag. Also ne, man geht natürlich auch ein großes Risiko ein. Das ist natürlich der große Vorteil für die Raiders. Die haben für 25 Millionen in Anbetracht der Tatsache, dass das Salary Cap ja immer weiter steigen wird, einen potenziellen MVP-Kandidaten als Quarterback für die nächsten 6 Jahre dann unter Vertrag bis 2022 und zahlen halt nur 25 Millionen dafür. Ne? Das ist, wenn er das erreicht, ist es super. Wenn er es nicht erreicht, dann ist man unter Umständen in der Situation, dass man so einen mittelmäßigen Quarterback hat, den man sehr gut bezahlt und muss dann so überlegen, ja, cuttet man ihn nicht. Mhm. Aber insgesamt ist es schon ein sehr teamfreundlicher Deal. Und das hat Derek Carr ja schlussendlich auch selber nochmal gesagt in der Pressekonferenz, dass er Platz für seine Mitspieler lassen wollte, damit die auch einen neuen Vertrag kriegen können, ne? A la Khalil Mack. Wobei, das ist ja auch mal so ein bisschen. Ne? Ja.
Sehr barmherzig auf jeden Fall.
Genau, ja.
Ja, aber ich meine, das ist natürlich, die anderen Teams sind da ja auch teilweise dann auch wahrscheinlich ein gutes Vorbild, beziehungsweise wenn man so will, auch ein schlechtes Vorbild für die Raiders gewesen. Weil du hattest ja auch bei anderen Teams, dass du quasi den Quarterback bezahlen musstest, aber auf der anderen Seite eben auch andere Spieler hattest.
Genau.
Die eben dann auch den Maximalkontrakt, also Contract, sorry, eigentlich rausholen wollten. Ob das jetzt Von Miller war in Denver, der ist vergleichbar ist mit Khalil Mack. Das ist natürlich nicht leicht. Ne? Du kannst nicht 5 Leuten diesen Vertrag angeben oder dementsprechend für die jeweilige Position. Denn die Offensive Line, die muss auch noch bezahlt werden von den Raiders. Also ja, das ist auf jeden Fall, so wie du sagst, teamfreundlich. Genau. Und, aber hört sich natürlich gut an. Es ist ja natürlich auch ein Marketing-Ding. Ne? Wenn du so das Aushängeschild dementsprechend auch bezahlst, das bringt einfach auch viel drumherum, finde ich.
Und lustigerweise steigert es auch, habe ich manchmal das Gefühl, dass so ein neuer Vertrag dann die Qualität eines Spielers auch gleichzeitig noch in den öffentlichen Augen steigert.
Ja, also definitiv.
Wenn ein Spieler einen dicken Vertrag hat, dann ist er direkt auch viel besser auf dem Platz.
Ja, das stimmt.
Ja. Und ich glaube auch nicht, dass er lange der höchstbezahlte Spieler bleiben wird. Also es gibt ja so einige Quarterbacks, die jetzt mit neuen Verträgen anstehen. Ganz speziell Kirk Cousins, könnte ich mir gut vorstellen, dass er mehr verdienen wird, obwohl ich jetzt nicht unbedingt finde, dass er Potenzial, mehr Potenzial hat. Aber bei Rodgers könnte ein neuer Vertrag anstehen. Aber Matthew Stafford, ganz klar, da in der Reihe drin, weil vor allen Dingen das Franchise-Tag, wenn er das nächstes Jahr bekommen würde, wo sein Vertrag ausläuft, schon bei 26,4 Millionen, glaube ich, liegt. Ja. Also ich glaube nicht, dass er lange der bestbezahlte Spieler bleiben wird.
Ja, das denke ich auch nicht. Vor allen Dingen, wie gesagt, was du gesagt hast, auch durch den Anstieg des Salary Caps, ist das immer so eine Frage von relativ kurzer Dauer, also ein paar Jahren und dann geht's weiter. Zwei andere Spieler, die jetzt nicht unbedingt mehr wenn man so will, in ihren besten Jahren sind, die haben auch neue Verträge bekommen diese Woche. Also wurde einiges gemacht auf dem sozusagen Transfermarkt. Kurz nach unserer letzten Folge hat Eric Decker vormals von den Jets, der Wide Receiver, einen neuen Vertrag unterschrieben mit den Titans. Und das ist ein Jahresvertrag, relativ gute Konditionen und auch ein guter Deal, finde ich, passt gut zu den Titans, bringt da für Marcus Mariota auf jeden Fall eine gute Anspielstation, stark in der Red Zone, so ein klassischer Possession Receiver, also ein guter Unterschrift eigentlich für beide Seiten.
Ja, ich gehe ja gleich nochmal ein bisschen näher drauf ein. Wir machen ja gleich die AFC South und da werde ich dann die Titans ein bisschen, oder auch Titans, wie man sie ganz gerne mal nennt, ein bisschen näher vorstellen. Was waren das? 4 Millionen sicher? Nee, 2,5 Millionen sicher, 4 Millionen Base Salary und 1,5 Millionen in Incentives. Ja. Mich hat so ein bisschen gewundert, und das habe ich auch ein paar Mal von anderen Reportern gehört, dass Decker nicht so das perfekte Fit ist für die Titans. Sie haben jetzt Wide Receiver gedraftet und es ist kein schlechtes Signing. Sie haben mega viel Geld, zur Verfügung. Ich glaube, die haben jetzt immer noch 46 Millionen Dollar im Cap Space. Dass man da, ja, das ist jetzt nicht so tragisch. Aber das hat mich schon so ein bisschen verwundert. Aber gut, Mariota, der hat jetzt auf jeden Fall viele Spielzeuge im nächsten Jahr.
Definitiv, wird ihn freuen.
Ja, auf jeden Fall.
der nächste von den New York Jets, wir hatten letzte Woche ja auch über die Jets gesprochen. Oder war es letzte Woche oder vorletzte Woche?
Letzte Woche, ja.
Ja, da hatten wir auch über die Jets gesprochen, deren Umbruch. Die hatten ja auch David Harris lange Zeit, der Parade-Linebacker bei den Jets. Der hat auch keinen neuen Vertrag bekommen. Und der hat jetzt bei den Patriots unterschrieben. Etwas, was jetzt in der jüngsten Vergangenheit nicht so selten vorgekommen ist. Ne? Wenn man jetzt Darrell Revis denkt, hat jetzt auch Harris eben das neue Zuhause in Foxborough gefunden. Mit einem 2-Jahres-Deal.
Genau.
Auch eine sehr interessante Sache. Also ist kein schlechter Spieler, aber die Jets sagen eben, okay, es ist jetzt nicht mehr das, womit wir planen, vielleicht auch zu alt. Aber die Patriots haben den eigentlich direkt, zack, bumm, von der Straße geholt, wenn man so will. Interessant, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist tatsächlich sowas, was auch vermutet wurde, weil das ist so ein typisches Bill Belichick-Signing. So, der ist bekannt dafür, dass er alternde Stars, Spieler mit guten physikalischen Eigenschaften oder auch so First-Round-Draft-Picks, die dann nicht eingeschlagen sind, die sich bei ihrem Team nicht durchsetzen konnte, dass er sie gerne nochmal nach Foxborough holt, um dann zu gucken, kicking the tires, heißt das im Amerikanischen, wenn man das einfach nochmal schaut, kann da noch was gehen? Mhm. Ist er vielleicht einfach nur nicht richtig eingesetzt worden oder so, oder gut, das ist jetzt in dem Fall von Harris nicht ganz so. Der hat ja auch im letzten Jahr noch relativ gut performt. Mhm. Aber da ist er einfach dann so eine Cap-Casualty geworden. Also einfach Opfer des hohen Gehaltes, was er hatte. Und dem vermeintlichen Umbruch bei den Jets. Sodass, jetzt hat er, glaube ich, 5 Millionen für 2 Jahre bekommen. Ja, gut, das ist jetzt nicht viel Geld.
Nee, das ist nicht viel. Wir hatten ja auch drüber gesprochen, die Patriots haben das Geld. Das insgesamt sind es auch nur 1,25 glaube ich, ein Signing-Bonus oder so. Also 2,5 hat er, glaube ich, an jährlichem Gehalt, wenn man so will. Also es ist wirklich nicht viel. Passt so ein bisschen natürlich in die Riege, ne, von den Patriot-Linebackern. Die haben wir da jetzt mit Calvin Neu, Shane McLaren und jetzt eben Harris. eben, ja, ziemlich viele, die sie ein- und auswechseln können. Also dieses typische, klassische Ein- und Auswechseln, je nach Gegner, neu schauen.
Ja, und ich finde auch, dass das Linebacker war halt noch so eine potenzielle Schwachstelle bei den Patriots. Hinter Dante Hightower, natürlich Hightower gesetzt, hat sich da schon so, war schon, hätte man sich schon so einen besseren zweiten Linebacker wünschen können, den man mit Harris jetzt hat. Es wird interessant zu gucken, wie dann die Patriots mit ihm spielen werden, weil sie ja sowieso relativ viel in Sub-Packages spielen, das heißt halt nur mit zwei Linebackern. Ich glaube, in der letzten Saison 80%, kann das sein?
Das kann gut sein, ja.
Ja, irgendwie so eine Zahl habe ich gelesen und ja, und bei, was auch noch dazu kommt, Hightower hat jetzt, glaube ich, relativ konstant immer jedes Jahr so 3 bis 4 Spiele gefehlt, so dass auch das sicherlich ein Gedanke dabei war, um da so ein Backup, einen guten Backup für bereit zu haben.
Ja, glaube ich auch. Also wie gesagt, ich glaube, dass er sehr viel weniger Snaps spielen wird insgesamt, Harris, jetzt, als er es vielleicht gewohnt ist, weil die Patriots einfach sehr viel wechseln und auch letztes Jahr Hightower häufig auch wieder mal rausgenommen haben und mit Landon Roberts und Calvin Neu dann gespielt haben. Es waren immer wirklich interessante Packages, die gespielt haben. Werden wir sehen. Aber auf jeden Fall für die Tiefe im Kader kann es eigentlich ein perfekter Pickup, wenn du so willst.
Das denke ich auch. Es ist halt nur wirklich... ja, es tut mir sehr leid für die Jets-Fans. Das ist so ein, Harris war ja auch so ein Cornerstone in dem Team. Ich weiß nicht, wie lange da war jetzt? 8 Jahre oder so? Kann das sein? Auf jeden Fall eine sehr lange Zeit. Das ist halt, ne? Das ist halt schon scheiße, wenn dann halt so ein Jets-Spieler dann mal zu den Patriots geht und natürlich auch umgekehrt natürlich genauso. Also für die Fans ist das immer so, die Jets denken sich, ja gut, jetzt geht er dahin und gewinnt den Super Bowl. Wir haben wieder nichts. So, und nicht so unrecht, also. Ich würde mich da auch ärgern.
Ja, vor allen Dingen, wenn man noch bedenkt, dass die Jets ja wirklich sehr viel getan haben, um Dante Hightower in der Offseason zu holen und es nicht geschafft haben. Und dann kriegen sie Hightower nicht und kommt noch dicker und dann verlieren sie auch noch Harris an die Patriots. Also ja, das ist nicht schön für die Jets, aber die schlechten Nachrichten reißen leider nicht ab. Das kann man nicht anders sagen. Gute Nachrichten gab es dafür für die Kansas City Chiefs, zumindest teilweise, denn die Chiefs haben mit dem Coach Andy Reid verlängert. Da gibt es keinerlei wirkliche Infos über den Vertrag selber. Zumindest habe ich nichts gefunden mehr. Der wurde auf jeden Fall verlängert jetzt. Du hattest gesagt, keine große Überraschung. War eigentlich logischer Schluss, dass man mit Reid verlängert. Ich glaube, das ist jetzt seine 5. Saison mit den Chiefs und 3 Playoff-Teilnahmen, meine ich. Also auch ein ziemlich guter Sieg-Niederlage-Verhältnis. Also relativ gutes Pickup auf jeden Fall von den Chiefs, dass sie da mit dem Head Coach weiterverfahren. Gleichzeitig haben sie dann noch den GM John Dorsey rausgeworfen. Das war so ein bisschen überraschend.
Das war es auf jeden Fall.
Aber insgesamt ein sicheres Ding, dass man mit Reid eben verlängert, weil er bisher eigentlich sehr gute Arbeit geleistet hat in Kansas City.
Das sehe ich auch. Also mit Alex Smith haben sie jetzt auch einen Quarterback, der wir haben ja über die Dalton-Line geredet, schon über der Dalton-Line ist, also besser als Dalton, aber halt auch nicht so ein Star ist, ne? Der halt konstant spielt, wie er spielt. Ja. Aber man wird sich halt schon auch doch noch wünschen, dass man einen besseren hat. Und das haben sie ja jetzt auch vielleicht. Jetzt haben sie ja Patrick Mahomes. Ist nicht, dass ich dann die Rookie-Quarterbacks durcheinander werfe.
Ja, haben sie.
Da haben sie jetzt natürlich auch einen Quarterback für die Zukunft. Hoffentlich für die Zukunft, für die, mit der sie dann rechnen können. Und offensichtlich traut man ihm zu, dass er diese Zukunft planen kann. Also
ja, ich hoffe es auch. Ich mag Alex Smith. Er ist zu Recht, finde ich, ist er da auch momentan noch der Starter und hat auch, finde ich, noch die Rückendeckung. Das Problem ist halt immer so, was natürlich in den Medien immer so breit getreten wird, ist eben sein Playoff-Record, also dass er einfach in den Playoffs nicht mehr so performt. Das ist immer ein bisschen schade. Also man wünscht ihm einfach, dass er mal da auch mal so ein bisschen weiterkommt, den nächsten Schritt macht. Und ja, das hoffe ich mal, dass er das jetzt schaffen wird. Und mit den Chiefs und jetzt mit Coach Reed, Andy Reid, der jetzt verlängert wurde, auf jeden Fall eine erfolgreiche Saison 2017 spielen wird. Soweit zu den News. Dann würde ich sagen, wir gehen direkt rüber, so wie uns das, wie wir das angesprochen hatten, und besprechen die AFC South. So, heute richtet sich also unser Blick auf die AFC South, die ja in den vergangenen Jahren immer ja häufig belächelt wurde als eine der schlechtesten Divisions, wo es nicht wirklich spannend ist. Aber es hat sich ein bisschen was getan, auf jeden Fall in den letzten Jahren. Und deshalb wollen wir hier im GFL-Podcast das Ganze für euch im Rahmen unserer großen Vorstellungsrunde besprechen. Letztes Jahr in der AFC South haben die Texans gewonnen mit 9-7. Und als einziges Team dann auch der Division in die Playoffs eingezogen. Und da, das hatten wir auch schon besprochen, gegen die Raiders gewonnen in der Wildcard Round und dann aber in der Divisional Round relativ deutlich gegen die Patriots verloren. Jetzt ist die Frage, was können wir für 2017 erwarten? Und wie ihr das gewohnt seid, vielleicht erstmal ein kurzer Blick auf den Spielplan. Die AFC South wird gegen die NFC West spielen, die wir auch schon besprochen hatten, und gegen die AFC North, also mit Pittsburgh, Baltimore, Cincinnati und Cleveland. Genau, das heißt, wir starten auch direkt mit dem Sieger des letzten Jahres, den Houston Texans. Und Christian, da ist der Blick für dich auf jeden Fall gerichtet. Was können wir da erwarten? Was hast du vorbereitet?
Ja, erstmal muss man natürlich, wenn man über die Texans redet, über Brock Osweiler mal wieder reden. Das ist schon erstaunlich, dass ein Spieler, der so underwhelming war, so viel Medien-Coverage bekommt, was aber halt auch einfach schlicht an dem Vertrag lag, den er bekommen hat und den halt überhaupt nicht gerecht werden konnte. Ja, die letzte Saison, was will man zu Houston sagen? Unheimlich starke Defense, natürlich ganz klar mit J.J. Watt, der sich ja letztes Jahr leider verletzt hat, ich glaube nach dem dritten Spiel oder so. Aber die Defense konnte trotzdem ihre Stärke behalten mit Clowney und
Whitney Merciless.
Whitney Merciless, genau. Und Bernard McKinney, die haben echt gut, haben die Season gut am Laufen gehalten. Aber auf der Offensive Side ist halt echt nichts passiert. Ne? Also Osweiler, ich habe mir meine Stats rausgeschrieben, 59% Completion Percentage, das ist Doppelprozent, und 15 Touchdowns zu 16 Interceptions. Das ist das ist eine Katastrophe. Ne? So dass es dann kein Wunder war, dass er dann gebencht wurde und dann Savage reingekommen ist. Tom Savage. Ja. Der sich nicht unbedingt schlechter angestellt hat als Osweiler, wenn auch sogar besser, aber sich dann leider auch verletzt hat, beziehungsweise eine Concussion zugezogen hat und dann für den Rest der Saison ausgefallen ist, sodass dann Brock Osweiler dann die Ehre hatte, die Texans in den Playoffs zu vertreten und da halt auch, ja gut, gegen Oakland, gut, das ist ein Team, zwei Teams ohne Quarterbacks, da hat dann die Defense von den Texans das Spiel bestimmt. Und gegen die Patriots hat die Defense auch sehr stark gespielt. Also ich kann mich erinnern, dass das nicht nach einem souveränen Sieg aussah von den Patriots, bis zu einem gewissen Punkt. Weil ja. Die Defensive Line, die hat halt unheimlich viel Stress gemacht und die O-Line von den Patriots konnte da irgendwie nicht so richtig Tom Brady beschützen.
Aber das war auch das Einzige. Also man hat von der Offense der Texans wirklich das Gefühl, dass sie das Spiel jetzt an sich reißen können.
Ja, das stimmt, ja. Es waren oft so Momente, ich glaube, Tom Brady hat auch zwei Interceptions geworfen, so viel wie er in der kompletten Regular Season nur geworfen hat, wo man gemerkt hat, okay, gut, wenn die Texans jetzt einen Quarterback da hätten, der so auch noch ansatzweise was bringen kann, dann würde das spannend werden, ne? Aber ja, das war die Season von den Houston Texans, also im Prinzip fehlt ihnen nur ein Quarterback, kann man so sagen.
Das sind sie aber nicht die einzigen in der Liga, ne?
Das stimmt, ja. Aber ich würde sagen, dass sie, glaube ich, den besten Roster, abgesehen von der Quarterback-Position, haben. Also von den Teams, die halt ein Quarterback nur davon entfernt sind. Ja. Also auch mit Lamar Miller, der im letzten Jahr echt eine gute Saison gelaufen ist. Ich glaube, der hat auch 1000 Yards erlaufen. und die eine über Hopkins jetzt ne, noch als Rookie noch sehr jung auch sehr stark gespielt hat. Ich glaube, sie haben auch in Yards per Game hat die Defense auch am wenigsten zugelassen. Also da waren sie die beste Defense der Liga gemessen an der Statistik. Also, ja, nicht so viel zu mäkeln, abgesehen natürlich von der Quarterback-Position. Und da wollen wir mal direkt weitermachen. Was haben sie gemacht? Wie haben sie die Quarterback-Position, wie sind sie angegangen? Deswegen fange ich jetzt heute mal direkt mit dem Draft an. Normalerweise fangen wir immer erst mit der Free Agency an, mehr oder weniger chronologisch. Ja, die Texans haben den First-Round-Pick dieses Jahr und den First-Round-Pick nächstes Jahr abgegeben, um an 12. Stelle Deshaun Watson zu draften. Gut, das ist ich beteilige mich da nicht dran an diese Spekulation, welcher Quarterback wirklich mal gut sein wird, welcher nicht dazu. Ich glaube, das weiß keiner wirklich. Also es gibt, ich denke mal, General Manager, die haben da sicherlich nochmal einen besseren Einblick, vor allem, weil sie viele Scouts haben. Aber so richtig sicher ist man sich da natürlich nie. Aber es ist auf jeden Fall der erste wirkliche Quarterback, den die Texans, seitdem sie existieren, wirklich hatten. Ne? Also insofern kann man da schon Hoffnung haben. Es ist natürlich auch die Frage, wird Deshaun Watson nächstes Jahr spielen von Anfang an oder wird Tom Savage erstmal starten? Also im Moment wird gesagt, Tom Savage ist erstmal der Starting Quarterback. Ja, gut, wir werden sehen.
Das sagen alle, die einen Quarterback gedraftet haben.
Natürlich. Es ist, es sind zwei verschiedene Ansätze, ne? Will man Risiko laufen, dass man den Quarterback quasi verheizt, in Anführungsstrichen, oder sagt man, okay, wir schmeißen ihn ins kalte Wasser und gucken mal, was er bringen kann? Ja, aber es ist insgesamt ein sehr guter Move, meines Erachtens, da sich auf der Quarterback-Position, auch wenn man das nächste Jahr wirklich komplett belastet, also quasi einen Kredit aufnimmt aus dem nächsten Jahr, weil man ja den Zweitrunden-Pick im nächsten Jahr ausgegeben hat, um Brock Osweiler zu den Browns zu schicken und den First-Round-Pick, um jetzt hochzugehen im Draft, so dass man im nächsten Jahr kein Second-Round-Pick hat. Allerdings können sie, glaube ich, bis zu 4 Compensatory-Picks kriegen, so dass das wohl, ja gut, aber es ist schon krass. Genau, in der zweiten Runde haben sie dann noch Zach Cunningham gedraftet, war ein sehr guter Pick, also von dem waren sich eigentlich alle einig, dass er an der Position der beste verbleibende Spieler mit Abstand war, der noch da war. Linebacker, gut, ja, ist nicht verkehrt. Und in der dritten Runde haben sie dann noch Dont'a Foreman gedraftet, ein Running Back. Sicherlich auch nicht verkehrt, um Lamar Miller im nächsten Jahr so ein bisschen zu entlasten und vielleicht auch so ein bisschen Running Back by Committee zu fahren. Also so ein Komitee, kann man das im Deutschen so sagen. Ja, das Ganze so ein bisschen aufzuteilen. Ja, das war so der Draft. In der Free Agency ist nicht so viel passiert. Also haben nicht wirklich viele Leute gesigned. Wobei man, ne, J.J. Watt kommt zurück von seiner Verletzung. Das kann man ja eigentlich schon fast wieder so als Free Agency Edition betrachten. Ne? Wäre dann sicherlich der erwähnenswerteste Punkt. Verloren haben sie natürlich A.J. Bouye, Cornerback, der auch echt 67 Millionen jetzt bekommen hat in der Free Agency. Den wollen sie nicht resignen. Wird sich zeigen, ob es eine gute Idee war, das zu tun oder nicht, weil er im letzten Jahr super gespielt hat. Aber das war auch das einzige Jahr, in dem er wirklich super gespielt hat. So insofern, ja gut, sie wollten das wohl nicht eingehen. Vielleicht wollen sie nicht wieder ein Risiko eingehen, als wir so mit Brock Osweiler so ein ins Klo gegriffen haben und haben es dann halt gelassen. Und dann haben sie noch Safety Quinton Dems verloren. Gut, also insgesamt ist auch in der Free Agency nicht so viel passiert. Ich habe mir sogar dann, weil so wenig passiert ist, aufgeschrieben, dass sie Wes Welker als Special Teams und Offensive Assistant angeheuert haben.
Es ist so ungefähr so nichts, aber er hat einen Titel, aber
genau,
ich frage mich dann mal, was sie dann wirklich machen.
Ja, das ist der Einstieg ins Coaching-Geschäft, ne? Der hat dann vielleicht ein paar Sachen, in erster Linie wird er wahrscheinlich lernen. Ja, genau, und den Panther und Kicker haben so resigned mit Shane Leckler und Nick Novak. Tja, gut, Special Teams war auch ein relativ großes Problem im letzten Jahr, sodass, wir werden sehen. Also insgesamt nicht so viel passiert, aber auch nichts wirklich Schlimmes. Insgesamt schon ganz okay. Sodass ich zu dem Schluss komme, dass das nächste Jahr von den Texans nicht besser wird. Also ich habe Ich habe sie jetzt mit 8:8 notiert. Die Frage auf der Quarterback-Position, ich bin immer der Meinung, also ich tendiere immer dazu zu sagen, wenn ein Rookie-Quarterback an den Start kommt, dass der erstmal Probleme haben wird, sich durchzusetzen. Das ist auch meistens so. Beziehungsweise vielleicht nicht durchzusetzen, aber gut zu spielen. Und dann mit der starken Defense, die wird sich halten können auf jeden Fall. Und dann Quarterback-Spiel, ja. Ich komme zu 8:8. Und sehe die Niederlagen bei den Patriots gegen Kansas City, in Seattle, zu Hause gegen die Colts, gegen Arizona zu Hause, bei den Titans einmal und dann schließen sie die Saison ab mit Niederlagen zu Hause gegen Pittsburgh und in Indy. Das ist so okay. Meine vorsichtige Prognose.
Okay, das heißt, ja, schon insgesamt, das hört sich jetzt nicht so viel an, quasi eine Niederlage mehr, aber ist natürlich, wenn man jetzt bedenkt, dass sie gerade so natürlich auch in die Playoffs gekommen sind mit 9:7 letzte Saison, ist es natürlich schon deutlicher Rückschritt, aber könnte natürlich passen, wenn man so ein bisschen bedenkt, dass sie eben auch so in der Offense zumindest so einen Umbruch machen müssen jetzt mit dem Quarterback. Das stimmt, ja.
Ja, also es kann natürlich auch ganz anders laufen. Ich meine, wenn Deshaun Watson, sagen wir mal, der ist der 15. beste Quarterback der Liga im nächsten Jahr, dann könnte sich das ganze Ergebnis auch ganz schnell zu 10:6, 11:5 ändern. Also es hängt wirklich viel von der Quarterback-Position ab, aber das möchte ich nicht vorhersagen.
Okay, gut, dann vielleicht zu einem Team, wo die Quarterback-Situation auf jeden Fall geregelt ist, nämlich den Indianapolis Colts, die letzte Saison ja wirklich eine Saison zum Vergessen hatten. Mit 8:8 haben sie abgeschlossen, aber im Grunde genommen fühlte sich das ja wie eine ganz, ganz große insgesamte Niederlage an, denn man hat die Playoffs ganz deutlich verpasst und hat eben sehr viel Probleme insgesamt auch gehabt. Andrew Luck, einer der besten Quarterbacks eigentlich in der Liga. Also wenn der, sagen wir mal, von seinem Potenzial her, kann der im Grunde genommen jede Saison MVP werden. Ich mag ihn sehr, sehr gerne. Aber das größte Problem, er wurde einfach nicht beschützt. Also die Offensive Line, die war wirklich, ja, unter ferner liefen. Dann kam noch die eine oder andere kleinere Verletzung bei Andrew Luck dazu. Also es war keine gute Saison. Wirklich auch schlechte Spiele.
Ja, das wird ja auch immer wieder gesagt in der Liga. Ich habe auch schon mehrmals so leicht zynische Stimmen von anderen amerikanischen Analysten gehört, dass sie gesagt haben, die Liga müsste die Colts dazu zwingen, Andrew Luck zu traden. Weil den Colts sein Potenzial nicht entwickeln kann und das ist doch irgendwie.
Ja, oder man müsste per Gesetz vorschreiben, dass die Colts jetzt in den nächsten Jahren nur noch Offensive Line Spieler draften dürfen. Ja. genau, aber jetzt zu den Colts jetzt nochmal im Speziellen. In der Free Agency ist auch nicht so wirklich viel passiert. Also sie haben im Grunde genommen nichts abgegeben an schwerwiegenden, sag ich mal, Abgängen, abgesehen von Robert Mathis, der die Karriere beendet hat, und DeKal Jackson, der nicht resigned wurde, haben sie keinen Spieler wirklich verloren, von dem man sagen könnte, das ist ein großer Bruch. Dwayne Allen, da hatten wir drüber gesprochen, den Tight End, das ist vielleicht so ein bisschen stark ins Kontor, aber auch nicht so wirklich. Man hat dann auf jeden Fall die Defense, die in den letzten Jahren auch wirklich sehr, sehr schlecht war, stark verstärkt mit Jonathan Hankins von den Giants, der Defensive Tackle. Jabal Sheard haben sie geholt von den Patriots, der eher Defensive End / Outside Linebacker spielt, und mit Darius Butler noch einen sehr soliden Cornerback resigned. Das heißt, es ist ganz klar, die Colts hatten im Grunde genommen zwei Aufgaben, und die waren, die Defense zu stärken. Also die können nicht spielen gegen den Lauf, das hat man in den letzten Jahren gesehen, auch in den letzten Jahren in den Playoffs, wenn sie ja verloren haben. Ich weiß noch, diese Spiele gegen die Patriots, ob das jetzt LeGarrette Blount war oder das One-Hit-Wonder Jonas Gray.
Genau, ja, mit seinen 203 Yards oder so.
Ja, die konnten einfach den Lauf nicht stoppen, und deswegen jetzt mit Jonathan Hankins auf jeden Fall ein guter Pickup. Mit Jabal Sheard kann man ein bisschen den Pass Rush adressieren, dadurch, dass man ja Robert Mathis verloren hat. Und im Draft haben sie dann das Backfield verstärkt mit einem der besten Safeties, den es gab, nämlich Malik Hooker, der dieses klassische Centerfield, dieses, ja, Centerfield-Position spielt. Also der, wenn man so will, ja, der letzte Mann sozusagen in der Linie ist, der das Spiel vor sich hat und ja, nicht nur reagiert, sondern auch agieren kann aufgrund dieser Position. Und deswegen glaube ich, dass die Colts schon auf einem guten Weg sind, die Defense deutlich stärker geworden ist. Die O-Line kann man nur hoffen, dass sie besser zusammenwächst. Sie ist noch relativ jung auch. Und das könnte ich mir gut vorstellen, wobei zum Beispiel als kleine Info Pro Football Focus, die ja immer sehr große Analysen auch machen, die haben die O-Line der Colts letzte Saison auf, ich glaube, Platz 25 von allen Teams gewertet. Also für einen Quarterback wie Andrew Luck wirklich kein gutes Zeichen. Kann man nur hoffen, dass sie da ein bisschen besser zusammenwachsen. Und ja, man hat Andrew Luck, der kann Spiele entscheiden. T.Y. Hilton, Philip Dorsett, zwei sehr gute Receiver. Genau, die Minuspunkte sind, wie gesagt, einfach die Frage nach der O-Line, das ist das A und O. Die Tight End Position ist, wie ich gerade angesprochen habe, jetzt ein bisschen dünn mit Jack Doyle als einzige wirkliche Alternative. Und dann eben kann Andrew Luck auch gesund bleiben, wenn die Offensive Line ihn beschützen kann. Also das sind so die Fragezeichen, die ich sehe bei den Colts. Es geht in die richtige Richtung, aber da ist auch noch was zu tun und deswegen ja, würde ich jetzt nicht sagen, sie brechen durch die Decke, sondern mit 9-7 sehe ich sie auf jeden Fall besser als in der vergangenen Saison, aber noch nicht wirklich da, wo sie sich wahrscheinlich selber sehen oder die Fans vor allen Dingen, die auch ganz andere Stats gewohnt sind. Genau, sich die Colts bei 9-7. Und
ja. Ja. Das ist eine leichte Verbesserung.
Leichte Verbesserung, ja.
Sicherlich sehr realistisch. Also ich meine, wenn man halt einen Quarterback wie Andrew Luck hat, dann ist auch einfach vieles möglich. Aber wie du auch sagtest, man muss ihn auch einfach beschützen. Ich glaube, der hatte jetzt auch Season Surgery gehabt, der wurde operiert an
der Schulter, ja.
Schulter, ne? Genau. Eine Verletzung, die er, glaube ich, auch im letzten Jahr das ganze Jahr über hatte. Ja. Also, ja.
Ja, es ist so ein Problem. Man setzt auch zu viel sprichwörtlich auf seine Schultern. Ne? Wenn man sich die Spiele anguckt, entweder geht er wirklich hart zu Boden oder er muss selber dann irgendwie noch versuchen zu laufen und die Yards zu erlaufen und er kriegt einfach so viel ab. Das ist eigentlich ja für so einen Franchise-Quarterback, den, wie du ja auch vorhin sagtest, der vor Derek Carr der Bestbezahlte war, das ist eigentlich nicht das, was du willst.
Nee, das stimmt.
Deswegen, ich hoffe es mal für ihn, weil ich ihn gerne mag, ihn gerne spielen sehe, dass das Team endlich mal um ihn herum besser gemacht wird. Der erste Schritt ist gegangen. Mal schauen, ob die Saison dann wirklich auch sich positiv entwickelt.
Ja, verdient hat das ja auch. Ich meine, er ist auch wirklich ein sehr sympathischer Kerl.
Ja.
Es gibt ja immer diesen lustigen Zusammenschnitt von den ganzen Hits, die er einkassiert hat und wenn er gesackt wurde und das irgendwie immer danach sagt so, hey, nice Hits, hast mich gut umgehauen, so, boah, echt gut, so. Das ist ja auch was nicht jeder Quarterback so macht. Ne?
Definitiv, ne, er beschwert sich wenig, das stimmt. Genau, dann haben wir, kommen wir jetzt quasi zum letztjährigen zweitbesten Team aus der Division, den Tennessee Titans.
Genau, ja, also ich glaube, die haben wirklich jetzt nicht mehr verdient, dass man sie Tennessee Titans nennt. Das haben sie sich in den letzten Jahren doch so ein bisschen abschütteln können. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass sie vor 2 Jahren mit 2-14 geendet haben und dann im letzten Jahr 9-7 hatten. Ja, 9-7.
9-7, ja.
Genau. Das ist schon ein großer Sprung. Und liegt schlussendlich auch nicht an Marcus Mariota und auch dem neuen Head Coach. Das ist schon besonders. Also, hat mich sehr gewundert, als ich jetzt nochmal genauer reingeschaut habe, wie gut Marcus Mariota auch war. Ich habe das immer so in Erinnerung gehabt, dass er echt gut spielt, aber er hat sich im letzten Jahr super verbessert. Also er hat gerade mit den mit seinen tiefen Pässen, da konnte er viel dran machen und ein gutes Set gesehen, dass er beim Third Down sich deutlich verbessert hat. Insofern war es im letzten Jahr eine sehr gute Saison für die Titans. Also ich glaube, am Ende war man sicherlich enttäuscht, dass man die Playoffs knapp verpasst hat, also nur durch den Tiebreaker. Aber insgesamt schaut man da auch eher in die Zukunft und sieht, dass man da mit Mariota und Richard Matthews, zwei junge Spieler, also Richard Matthews, der Wide Receiver, der sich im letzten Jahr als deren Number One Receiver entwickelt hat. Also da wird man sicherlich sehr froh sein, dass es da weiterging. Auch die Offensive Line, die vorher ein großes Problem war, hat sich im letzten Jahr ganz gut geschlagen. Das wirklich größte Problem, was wir hatten, waren wirklich die Cornerbacks. Also ich habe auch ein lustiges Zitat im Netz gefunden. Wenn deine Cornerbacks Blake Bortles wie Drew Brees aussehen lassen, dann hast du wirklich ein großes Problem und musst was ändern. Das kann man sicherlich so stehen lassen. Und das war sicherlich das größte Problem, was die Titans hatten und was sie ja auch angegangen sind. Erstmal haben sie Jason McCourty gecuttet. Das war auch so. Haben wir auch, glaube ich, drüber gesprochen vor einem Monat, anderthalb Monaten. Ja, mit der Bruder von dem McCourty, der Patriots, konnte sie halt dann langfristig nicht überzeugen. Haben dafür dann aber auch einen anderen Patriot gesigned, und zwar Logan Ryan. Da ist so ein bisschen die Frage, der hat einen moderaten Deal bekommen, aber die Frage ist, ob er sich wirklich als Number One Cornerback durchsetzen kann oder behaupten kann, weil er bei den Patriots halt ganz klar die Nummer 2 war und da auch immer viel Safety Help over the top hatte. Insofern ist das so ein kleines Fragezeichen. Das wäre dann die Cornerback-Geschichte in der Free Agency, genau. Im Draft haben sie dann auch noch einen Cornerback gedraftet an Position 18, und zwar Adoree Jackson. Adoree, ja. Da habe ich gar nichts richtig realisiert. Ja, ein solider Cornerback. Hat auch so seine Schwächen. Ist vielleicht auch ein bisschen höher gedraftet worden, als dass man das so vorher gedacht hat. Aber gut, wenn man erstmal einen First-Round-Safety da reinschmeißt und dann Logan Ryan dabei hat, das hat schon Potenzial, dass daraus was werden kann. Insofern bin ich da mit dem Pick anstelle Nummer 18 auch zufrieden. Anstelle 5, wir hatten noch einen höheren First-Round-Pick gehabt, da haben sie Corey Davis gedraftet, ein Wide Receiver. Ja, gut, da muss man nicht viel zu sagen. Neues Spielzeug für Marcus Mariota, der wird sich freuen, wie wir es eben auch schon angedeutet haben. Auch in der dritten Runde haben sie nochmal zwei Passanfänger gedraftet, nochmal ein Wide Receiver mit Tyrone Taylor und ein Tight End mit Jonnu Smith. Der, ja gut, muss man gucken, Third Round Picks, ob die dann immer so einschlagen, ist ja auch nicht mehr gegeben. Aber insgesamt kann man sagen, dass Marcus Mariota jetzt eine Menge neue Spielzeuge hat, wie man so schön sagt. Das heißt, die Offense sollte ihr Potenzial ausschöpfen können und besser werden. Was mich so ein bisschen gestört hat, war, dass nicht so viel in die Defense gesteckt wurde. Also man hätte sicherlich noch einen guten Cornerback signen können. Ich meine, wenn man jetzt Stephon Gilmore gesehen hätte oder so, das Geld hätten sie dafür gehabt. Sie haben jetzt immer noch 46 Millionen Dollar Cap Space verfügbar, was ein verdammter Haufen ist. Hätte man noch mehr machen können, aber ich glaube, da hat man dann noch eher in die Zukunft geschaut und gesagt, gut, mal gucken, was im nächsten Jahr so passiert und das Ganze ein bisschen vorsichtiger angehen. Ja, gut. Deswegen komme ich dazu, dass ich denke, dass wir im nächsten Jahr 9-7 abschließen werden. Das heißt, wir haben da wieder ein Unentschieden. Allerdings werden sie 5-1 in der Division spielen und dementsprechend auf dem ersten Platz landen. Niederlagen, potenzielle Niederlagen sehe ich zu Hause gegen Oakland, dann auch gegen Seattle zu Hause. In Woche 4 gegen Houston, muss ja sagen, habe ich ja bei Houston eben auch so prognostiziert. Und Woche 5 gegen die Dolphins. Das heißt, man würde mit 1-4 in die Saison starten, was natürlich ein katastrophaler Start ist. Danach aber halt nur noch 3 Spiele verlieren, und zwar gegen Baltimore, in Pittsburgh und in Arizona, sodass man dann am Ende bei einem 9-7 landet. Und man auch sicherlich, glaube ich, damit zufrieden wäre. Glaube ich schon. Also vielleicht denk nicht ich super auch, happy, ja, aber zufrieden insgesamt auf jeden Fall.
Ja, ich denke auch. Also ich meine, wenn das wirklich so ausgeht, weil das kann ich vielleicht noch kurz hinterher schieben, das habe ich gerade eben bei den Colts so ein bisschen unterschlagen. Die hatte ich ja auch bei 9-7, aber ich sehe sie gegen die Titans eben verlieren. Und zwar zweimal. Das wäre dann Sweep der Titans. Und das würde ihm bedeuten, dass sie, Stand jetzt, vor dem letzten Team, was wir noch haben, den Jaguars, Trommelwirbel, die erste Position in der Division hätten und dann eben in die Playoffs kämen, was auf jeden Fall den Titans gut zu Gesicht stünde, würde ich sagen. Also Max Mariota bin ich auch ein großer Fan. Ich mag auch Delanie Walker, den Tight End.
Ja.
Starker Spieler auch auf der Position. Ja, finde ich gut. Und wie gesagt, ich habe es ja letzte Woche schon angesprochen, Logan Ryan, ich bin großer Fan von ihm. Mag ihn sehr gerne aufgrund seiner Aggressivität und auch aufgrund seiner Intelligenz auf dem Spielfeld. Und ich denke, das ist schon ein guter Pick für das Geld auf jeden Fall.
Ja, da bin ich ein bisschen anders. Also ich finde, er ist nicht furchtbar fürchterlich überbezahlt, das ist auf keinen Fall. Aber ich traue ihm das nicht so zu, den Number One Corner zu sein. Da bin ich, da muss ich mich erst noch an das Besseren überzeugen. An das Besseren überzeugen lassen? An das Andere belehren lassen. So.
Okay, ja, also dann 9-7 auch für die Titans. Stand jetzt Position 1. Dann kommen wir zum letzten Team, auch dem letzten Team der Division in der vergangenen Saison, nämlich den Jacksonville Jaguars. Ja, da ist schwierig. Also sehr interessantes Team insgesamt. Die haben in den letzten Jahren sehr viel gemacht. Immer auch in der Free Agency für viel Furore gesorgt. Versuchen eigentlich, seitdem sie Blake Bortles gedraftet haben, den Umbruch in die Wege zu leiten, aber haben es bis jetzt einfach nur nicht geschafft, obwohl das Team eigentlich auf dem Papier jedes Jahr sehr, sehr stark aussieht. Also in der letzten Saison war das schon so, jetzt für diese kommende Saison sieht es auch wirklich sehr gut aus. Interessanterweise schaffen sie es auf dem Spielfeld nicht. Also letzte Saison 3-13 abgeschlossen. Unterirdisch eigentlich, wenn man bedenkt, dass sie eigentlich sich sukzessive immer verstärken, auch sehr jung sind und vor allen Dingen da, wenn man so ein Team mal machen würde, aller unter 25, 26-Jährigen, da wären so viele Spieler von den Jacksonville Jaguars dabei, aber es reicht einfach insgesamt noch nicht. Und vieles davon ist eben auf den Quarterback zurückzuführen. Blake Bortles, der eigentlich gut gestartet ist, nachdem er gedraftet wurde, sehr viel Hoffnungen auch geschürt hat, aber das in den letzten beiden Spielzeiten wirklich abgetaucht ist und schlecht gespielt hat, sehr viele Interceptions geworfen hat, auch sehr schlechte Entscheidungen getroffen hat auf dem Platz. Und da interessanterweise die Jacksonville Jaguars jetzt nicht nur, was die Spieler angeht, immer wieder einen Umbruch machen, sondern auch das, was das Front Office, also die Coaches etc. angeht. Sie haben jetzt einen neuen Coach mit Doug Marrone. Sie haben Tom Coughlin geholt, der frühere Head Coach der Giants, als Vice President of Football Operations, wie es so schön heißt, also derjenige, der das Team zusammenbaut, der sie für die Verträge und so zuständig ist. Und sie haben eben Blake Bortles direkt mal verlängert, obwohl der noch einen Vertrag hatte, beziehungsweise sein Rookie-Deal noch nicht ausgelaufen war, vorzeitig verlängert. Das haben sehr viele sehr, sehr kritisch beobachtet. Einer unserer großen beziehungsweise, ich sollte so sagen, jemand, zu dem wir häufig zuhören, dessen Kolumne wir lesen und auch seinen Podcast hören, Michael Lombardi, hatten wir schon mehrmals drüber gesprochen.
Der war nicht zufrieden.
Der war überhaupt nicht zufrieden. Er hat gesagt, das ist eine der schlechtesten Entscheidungen überhaupt, Blake Bortles jetzt vorzeitig schon zu verlängern, weil er im Grunde genommen nichts bewiesen hat. Sehe ich eigentlich ähnlich. Er hat nichts bewiesen. Vor allen Dingen hätte man jetzt sagen können, so in seinem letzten Jahr, in seinem Deal könnte er jetzt mal zeigen, was in ihm steckt, um sich für einen neuen Vertrag vorzustellen, sozusagen, zu präsentieren, genau. Hat man nicht gemacht, man hat ihn vorzeitig verlängert. So viel zum Thema Blake Bortles. Das Team insgesamt drumherum hat man aber weiterhin verstärkt, so wie in den letzten Jahren auch schon. Du hast es gerade eben schon angesprochen, AJ Bouye von den Texans hat man geholt. Einer der Corner, der in der Free Agency auf dem Markt war, neben Stephon Gilmore, so die zwei mit dem höchsten Marktwert zumindest. Ich bin da bei dir, also ich weiß auch nicht, ob Bouye in einer Kategorie mit Stephon Gilmore ist. glaube ich nicht. Aber zumindest ist es ein guter, junger Cornerback, den man jetzt geholt hat. Und noch viel wichtiger finde ich, Defensive Tackle Calais Campbell hat man aus Arizona geholt, der jetzt zusammen mit Malik Jackson, den man ja schon vor, ich glaube, 2 Jahren geholt hat, ein verdammt gutes Defensive Tackle Duo bildet. Das ist schon, ja, schon eine Bank da in der Mitte. Zudem hat man auch nicht wirklich was abgeben müssen. Calvin Beecham zu den Jets, den Left Tackles, hatten wir schon angesprochen, und Luke Jekyll, den man mal als First-Round-Pick geholt hat vor ein paar Jahren, den hat man abgegeben, auch Offensive-Line-Spieler an die Seattle Seahawks. Der hat sich aber auch nie bewiesen, von daher ist es jetzt kein schwerwiegender Verlust. Und dann im Draft eigentlich so die wichtigste Personalie in der ersten Runde direkt Leonard Fournette geholt, den Running Back, ein wirklich extrem körperlich starker Running Back. Also ich glaube, der ist irgendwie, der wiegt über 100 Kilo, bei 1,85 ist er, glaube ich, groß und über 100 Kilo. Also der ist wirklich so ein klassischer Bulldozer, und der zusammen mit DJ Yeldon, den man schon hat im Backfield, sehr, sehr gute Ausgangslage für die kommende Saison. Und mit den beiden Receivern Allen Hurns und Allen Robinson hat man die, ja, das eins der besten Tandems auf jeden Fall in der Liga. Jetzt muss eben nur Blake Bortles das irgendwie auch mal umsetzen, weil da eigentlich da einfach nicht genug passiert. Also mit so einem Receiving Core, mit diesen Running Backs muss er jetzt was leisten. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Also das sind so auch die Sachen, wo ich einerseits die als Plus, aber auch andererseits als Minuspunkte nennen könnte. Das ist so, das stehen überall so Fragezeichen dahinter. Also auf dem Papier ein sehr gutes Team. Können sie es umsetzen? Großes Fragezeichen. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob Tom Coughlin da jetzt irgendwie gurumäßig irgendwas bewerkstelligen kann. Ich bin sehr unschlüssig bei den Jaguars. Ich kann sie nicht wirklich in den Himmel heben. Ich sehe sie jetzt für die kommende Saison bei 5-11. Ich gebe ihnen mal 2 Siege mehr. Einfach aufgrund des Spielplans. Also ich sehe sie gegen die Chargers zum Beispiel gewinnen, gegen die Rams, gegen San Francisco. Ein Spiel gegen Houston auf jeden Fall, und dann haben wir auch noch Cleveland. Also das sind so Sachen, da könnte ich mir vorstellen, dass sie die Siege einfahren. Aber das, was sie bisher gezeigt haben, lässt mich nicht vermuten, dass sie mehr Siege noch einfahren werden. Also 5-11 ist meine Voraussicht auf die kommende Saison für die Jaguars.
Ja, ich würde fast sagen, das ist ein bisschen wohlwollend geschätzt. Aber es ist auf jeden Fall, ich meine, so Spiele gegen Cleveland, San Francisco und naja, vielleicht sind solche Spiele dann am Ende wirklich so ein Coin-Toss.
Ja.
Also, aber so richtig stark sehe ich es im nächsten Jahr auch noch nicht. Ich glaube nicht, dass Blake Bortles es schafft, die Kurve zu kriegen und dann die eine Saison, in der er so super gespielt hat, anzuknüpfen, die halt auch schon ein bisschen länger her ist. Ne?
Ja, es sind 3 Jahre, ja. Ne? Also die letzten beiden Jahre ist einfach nichts passiert. Und es ist halt traurig, weil das Team drumherum einfach immer stärker geworden ist. Die haben es auch gut geschafft, also das Salary Cap gut zu managen. Die hatten immer genug Geld, um wirklich die Knaller in der Free Agency auch zu holen.
Ja.
Ob das jetzt Malik Jackson war, oder jetzt eben AJ Bouye oder auch Calais Campbell, das haben die schon gut gemacht, aber ja, das hat sich einfach nur nicht wirklich ausgezahlt. Interessant. Also wir würden jetzt quasi die Division AFC South abschließen mit unserer Vorstellung und hätten dann am Ende jetzt die Tennessee Titans auf der 1 mit 9-7. Der gleiche 9-7 Stats für die Indianapolis Colts, aber aufgrund der Niederlagen gegen die Titans nur Platz 2. Auf der 3. Position die Texans, also abgerutscht von der 1. Position auf die 3 und abgeschlagen immer noch auf der 4. Position die Jacksonville Jaguars. So unsere
Prognose
für die AFC South. Ja, macht Sinn, würde ich sagen. Passt. Ich kann mich damit anfreunden. Wie gesagt, Andrew Luck, wenn der es wieder ein bisschen besser schafft, und Marcus Mariota, den gönne ich das, würde ich mich freuen für die.
Auf jeden Fall.
Genau, wir haben vielleicht noch jetzt als kleinen Ausblick oder beziehungsweise als kleinen letzten Punkt in unserer heutigen Episode etwas, Christian, was du die Woche über, was dich beschäftigt hat, beziehungsweise worüber du auch etwas gelesen hattest. Und zwar geht es da um einen Ex-Spieler aus der NFL, und zwar Ryan O'Callaghan.
Genau.
Und was hat es genau mit dem auf sich? Was war da jetzt so spannend?
Ja, das ist eine Geschichte, die kam, glaube ich, am Dienstag oder Mittwoch raus. Den genauen Tag weiß ich nicht mehr. Ich meine, das war eine unheimlich bewegende Geschichte. Und die Hauptgeschichte war die, dass er sich als schwul geoutet hat, als homosexuell. Aber der Dreh- und Angelpunkt dabei, der Knackpunkt, war die Geschichte, dass er quasi gesagt hat, dass er sich das Leben genommen hätte, wenn er nicht
Ja, wenn er jetzt nicht quasi die Hilfe von den NFL-Teams beziehungsweise in erster Linie von den Kansas City Chiefs dann am Ende gehabt hätte. Ne?
Genau.
Also man muss vielleicht dazu sagen, er war Offensive-Line-Spieler von den Patriots erst und die haben den gedraftet und dann ist er nachher zu den Chiefs gegangen. Ne?
Genau, also der hat sich bei den Patriots nicht so richtig durchsetzen können, hat er irgendwie 2-3 Jahre gespielt, ist dann zu den Chiefs. Das ist aber eher das Ende der Geschichte. Also es fing, glaube ich, an, dass er so mit 15 Jahren, ich glaube, als er in die Highschool gekommen ist, hat er halt für sich selber festgestellt, okay, hey, ich bin schwul. Hat sich das, eingestanden ist vielleicht das falsche Wort, aber realisiert für sich selber. Und er ist halt in einem tiefroten Staat, also Teil des Staates aufgewachsen, also sehr viele Republikaner um sich herum und er kannte Homosexualität nur aus dem Fernsehen und dann nur dieses, vielleicht auch dieses leicht übertriebene, tackige, und war sich halt sicher, dass er so nicht leben könnte, dass seine Freunde, seine Familie ihn nie so akzeptieren könnten und er war unglaublich gekränkt durch diese ganze Geschichte und wusste nicht genau, wie er weiterleben sollte und hat sich dann in den Schuss gefasst, dass er Footballspieler wird, weil niemand glaubt, dass ein Footballspieler schwul ist, dass er so quasi das Footballspielen als Schild für sich selber und seine Sexualität genommen hat. Und das halt so durch die Highschool komplett durchgezogen hat und dann auch durchs College durchgezogen hat, weil er auch einfach ein sehr guter Spieler war, auch die physikalischen Merkmale mitgebracht hat. Er war halt einfach ein guter Lineman. Aber er hat sich schlussendlich während seiner gesamten Football-Karriere halt als Ziel genommen und gesagt, okay, ich spiele Football und wenn ich aufhöre, Football zu spielen, nehme ich mir das Leben. Weil ich kann nicht mich outen. Das geht nicht, das ist keine Option. Und wenn ich kein Football mehr spiele, dann kann ich es nicht mehr verbergen. Das ist so das, das Szenario, was er sich in seinem Kopf immer wieder durchgespielt hat und zu dem Schluss kam, okay, nach dem Football steht für mich der Tod an. Was einfach unglaublich schrecklich ist, wenn man sich das überlegt, dass man dass man so perspektivlos ist dann in dem Moment.
Also ich fand es auch extrem zu sehen, dass dieses zweischneidige Schwert, dass du auf der einen Seite nicht in der Also, dass du so Angst haben musst, dich zu outen. Und auf der anderen Seite aber dieser Sport, der so sehr im Grunde genommen alles andere verkörpert, dir als Schutzschild dient. Also, dass du quasi diesen Sport, der quasi diese rohe Männergewalt und so weiter und so fort und dieses typische heteronormative Verhalten so, verkörpert, dir dann hilft, in dem Moment das als Schutzschild zu benutzen. Und fand es auch extrem bewegend, wie er das dann geschildert hat, dass er wirklich da mit dem ich glaube, sehr viel Schmerzmittel konsumiert hat, um eben mit diesen Gedanken einfach nicht allein zu sein, beziehungsweise sich da so ein bisschen zu betäuben. Und sich dann im Endeffekt eben, dass eben aufgefallen ist, glaubst du, Teamdoktor oder so, war das von den Chiefs, ne?
Ja, das war, glaube ich, eine Psychologin, die dann quasi angeheuert wurde, weil er halt so super viel Vicodin genommen hat.
Ja.
Und da ist das dann rausgekommen.
Dass die ihm dann damit wirklich geholfen haben und ihm dann gesagt haben, hey, du musst dich nicht umbringen, du bist völlig, ist alles gut. Also das fand ich schon auch eine bewegende Story. Dieses zeigt halt einfach, dass es leider noch nicht normal ist, dass Leute sich auch outen dürfen und auf der anderen Seite natürlich auch also für alle, die das interessiert, können wir auch nochmal einen Link später posten, das nochmal nachzulesen, vor allen Dingen auch, wie er sich dann in dem Locker-Room quasi geben musste und was er machen musste, um nicht aufzufallen. sehr, sehr interessante Story auf jeden Fall. Ja.
Ist auf jeden Fall ein längerer Artikel, aber durchaus was Lesenswertes.
Ja, gibt einfach einen schönen, was heißt schön, aber es gibt einen guten Einblick einfach so in diese NFL auf dieser, in dem Bereich, wie es da so abläuft und was da so passiert. Genau, das soll es dann auch von unserer Seite für heute gewesen sein. Wir haben heute mal viel Grundlegendes besprochen, was uns angeht, haben die AFC South besprochen, die News der Woche. Genau, und werden uns dann wie gehabt in der kommenden Woche wieder hören mit der dann 12. Folge vom GFL Podcast. Ich danke dir, Christian, und wünsche dir noch einen schönen Abend.
Ja, danke, Felix. Bis dahin.
Ciao.